BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, guten Morgen und schön, dass Sie heute ein bisschen Zeit für uns haben. Wir tauchen heute ein in die dunklen Seiten des Internets. Da treiben sich nämlich auch viele Gauner rum, die uns entweder manipulieren wollen in ihrem Sinne, da geht es dann meistens ins Politische, oder an unser Geld wollen. Ein falscher Klick und man hat irgendein Abo abgeschlossen oder was gekauft, was man gar nicht wollte. Wie wir uns dagegen schützen können, wie wir solche Manipulationen oder Fake-Shops erkennen können, das erklärt uns heute Tatjana Halm aus der Verbraucherzentrale in Bayern. Ich grüße Sie recht herzlich, Frau Halm. Schön, dass Sie mal wieder bei uns zu Gast sind. Hallo.
Ja, schönen guten Morgen. Jetzt klappt es auch bei mir. Ich freue
Super.
Mich, dass
ich da Also wie gesagt, unser Thema heute: Betrug, Manipulation im Internet. Ist das ein Generationenproblem? Also ist das etwas, was wir Älteren, von dem wir vielleicht stärker betroffen sind, oder geht das wirklich quer durch?
Es geht wirklich quer durch. Also es betrifft alle und das ist ja auch genau die Idee, dass man quasi ja so ein bisschen manipuliert, dass man die Verbraucher, die Nutzer ja zu Dingen bewegt, die sie vielleicht gar nicht machen wollen. Und da ist das Alter eigentlich egal. Und ich glaube, da ist auch keiner davor gefeit. Der eine kennt vielleicht diese Systematik, der andere die andere. Also insofern, wir sollten uns alle darüber im Klaren sein, dass man im Internet Manipulation ausgesetzt ist.
Wir geben gleich mal den wichtigsten Tipp, den wir im Laufe der Sendung immer wieder wiederholen werden, gleich mal nach draußen. Genau hinschauen, nicht auf alles klicken, erstmal schauen, was kommt da auf mich zu, was passiert denn jetzt, wenn ich diesen Link öffne, also diese grundsätzliche Vorsicht, die man an den Tag legen sollte. Ich glaube, das ist mit das wichtigste Instrument, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich immer darüber im Klaren sein, dass wenn man im Internet ist, dass eine Manipulation möglich ist. Sei es durch gefakte Bilder, gefakte Stimmen, durch irgendwelche Designs, die man nicht sofort erkennt. Es ist einfach so flüchtig, wenn man im Internet ist. Und das ist sicherlich wichtig, da ein Bewusstsein zu entwickeln, Dinge zu hinterfragen und nicht unkritisch zu sein, auf jeden Fall.
Beginnen wir mal mit einem konkreten Thema, die sogenannten Dark Patterns. Was genau ist das denn bitte? Was sind Dark Patterns?
Ja, das ist jetzt so ein Begriff, der momentan sehr häufig verwendet wird. Dark Patterns sind letztendlich manipulative Gestaltungsdesigns. Also das heißt, es wird dann im Internet etwas so gestaltet, so dargestellt, so designt, dass man auf den ersten Blick nicht sofort erkennt, worum es geht. Das wird auch unterstellt, dass es sich dabei so um gestaltete Tricks handelt, die eben den Nutzer dazu verleiten sollen, Handlungen durchzuführen, die sie vielleicht gar nicht so wollen oder zumindest nicht in dieser Art wollen. Und das dient natürlich demjenigen, der diese Designs verwendet. Also das heißt, er möchte ja sozusagen seine Ziele damit erreichen und befürchtet, dass der Verbraucher das vielleicht nicht unbedingt freiwillig macht. Und insofern manipuliert er ihn da so ein bisschen mit der Art der Gestaltung.
Also was will der, der uns da auf den Leim führen will? Der will er ans Geld oder will er unsere Daten?
Ja, das können unterschiedliche Interessen natürlich sein. Das können zum einen, wie Sie sagen, die Daten sein, dass man da halt mehr Preis gibt, als man eigentlich möchte. Das ist aber natürlich auch häufig damit verbunden, dass da mehr Geld erzielt werden soll, also Umsatzsteigerungen, indem halt irgendwie ein Abo abgeschlossen wird oder irgendwelche Zusatzfunktionen abgeschlossen werden. Und insofern ist dass die Entscheidung, die dann getroffen wird, keine wirklich bewusste Entscheidung, sondern man wird eben unbewusst dorthin geführt. Und das ist natürlich dann im Sinne des Anbieters.
Und es ist meistens so, das glaube ich, hat auch jeder schon mal erlebt, wenn er zum Beispiel vielleicht sogar bewusst sagt, ja gut, okay, die können wir mal den Newsletter schicken. Und wenn man dann nach einer Weile sagt, nee, brauche ich eigentlich nicht. Es gibt seriöse Anbieter, da ist man sehr schnell draußen, aber manchmal ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, da wieder die wieder loszuwerden, gell?
Ja, genau. Das ist zum Beispiel so ein klassisches Beispiel, dass man zwar schnell was klicken kann, aber wenn man sich verabschieden möchte, den Newsletter kündigen möchte oder auch einen Vertrag kündigen möchte, dass dieser Prozess das dann zu beenden, so kompliziert ist und man so viele Klicks machen muss und auch gar nicht mehr weiß, welche Klicks man machen soll, dass man dann vielleicht auch mal frustriert einfach aufgibt und sagt, das lasse ich jetzt, und dann erhält man den Newsletter weiterhin. Und das ist so eine Art von Gestaltung. Man könnte es ja genauso einfach machen, wie den Newsletter abzuschließen, sich auch davon lösen zu können. Und Sie sagen ja richtig, die Seriösen machen es ja auch einfach,
ja.
Die Unseriösen eben nicht.
Mhm. Gibt es denn irreführenden Buttons? Also können wir da ein Beispiel benennen, wo man sagt, Obacht, wenn du sowas siehst oder wenn diese Formulierung dasteht, dann besonders achtsam sein?
Ja, das Problem ist ja eben, dass man diese Buttons nicht unbedingt sofort sieht. Also wir kennen es ja alle, diese Cookie-Banner. Da erscheint ja. Dann eben auf einer Webseite dann dieser Banner. Wollen Sie dann diese Cookies zulassen, ja oder nein? Und dann ist dieses Ja ganz groß, grün und sofort und einfach ersichtlich. Und dieses Ausschließen, dass man das nicht haben möchte, das ist entweder ganz klein, versteckt, oder man muss dann irgendwie 5-mal klicken. Also insofern, das ist genau dieses Beispiel, das eine groß, zugänglich, einfach, grün und das andere versteckt. Man muss suchen und es ist eben nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Das ist die ganz klassische Form eines Dark Patterns.
Also ich finde es ja schon schwierig, zum Beispiel, wenn ich mich einfach, also ich interessiere mich für was, ich komme auf eine Seite und dann heißt natürlich sofort die erste Frage, stimmst du zu? Wenn ich kann, lehne ich ab, sage ich ganz offen, mache ich immer. Und dann, die Option wird mir aber gar nicht immer angeboten, dass ich sofort auch ablehnen kann, sondern da heißt dann Einstellungen anschauen, oder das heißt, ich muss dann wirklich auf Einstellungen gehen und muss mich da eventuell, wie Sie gerade beschrieben haben, wirklich durchwühlen, sodass ich zur Not halt sagen kann, nee, ich will es gar nicht, beziehungsweise ich möchte wirklich nur das Essentielle. Und das ärgert mich auch schon immer.
Ja, das ist Ärgerliche.
Ja, genau. Das ärgert einen ja. Und man sagt, Mensch, nee, möchte ich nicht. Und dass es einem so schwer gemacht wird. Und mittlerweile gehe ich dann aus vielen Seiten auch raus.
Aber das ist das, was Methode hat. Genau das ist ja gewollt, dass man sozusagen dann aufgibt. Und diese Art ist aber auch gar nicht mehr legal. Also insofern, da verhält sich der Anbieter auch gar nicht rechtmäßig. Dagegen kann man auch vorgehen. Das ist inzwischen relativ klar geklärt. Also von daher muss man dann auch sagen, wenn ein Anbieter immer noch so agiert, dann ist es vielleicht auch nicht der vertrauenswürdige Vertragspartner,
ja,
mit dem man zu tun
ja.
haben sollte.
Kann man den wo melden?
Bei uns.
Bei euch.
Den kann man bei uns melden, ja.
Also kann man zum Beispiel eine Mail hinschreiben, war heute da und da oder war da und das. Ich wollte meine Zustimmung nicht geben, aber es gelingt nicht, also er bietet die Möglichkeit nicht wirklich an. Und dann habt ihr da Menschen, die dem auch wirklich nachgehen oder die anmahnen.
Genau, wir haben dann die Möglichkeit, da abzumahnen, damit dann dieser Anbieter das dann künftig eben so nicht mehr umsetzt.
Mhm. Gebt mir trotzdem nochmal so ein paar Beispiele für Dark Patterns. Was passiert da? Also, dass man ein Abo abschließt, haben wir schon gesagt, das ist ganz schnell passiert, dass eben Daten freigegeben werden, die man eigentlich nicht freigeben will. Wie schaut's mit Zusatzversicherungen aus, dass man auf einmal, ja, Reisekostenrücktritt oder Krankenversicherung, dass also sowas auf einmal mit im Paket ist, auch wenn man es nicht wollte, auch das wird passieren, vermute ich.
Ja, es gibt auch versteckte Zusatzoptionen, dass dann irgendwo was schon voreingestellt ist und schon vorher geklickt worden ist. Ich hatte ja schon dass man dann halt eben das halt abwählen müsste. Das ist auch nicht legal. Was man auch kennt ist, weil Sie ja jetzt das Thema Reise auch genannt hatten und dass man ja irgendwie sucht nach Flügen oder Hotels und dann wird dann häufig dann angezeigt, es gibt nur noch 2 Flüge oder 2 Plätze, wir haben nur noch ein Zimmer, 30 Menschen schauen sich das auch gerade parallel an. Also dieses Druck erzeugen, dass man meint, schnell jetzt entscheiden zu müssen. Auch das ist natürlich manipulativ, weil man dann vielleicht davon sich abhalten lässt, Vergleiche zu ziehen oder andere Anbieter auch nochmal zu suchen und anzuschauen. Das kennen wir auch bei Tickets beispielsweise, wenn Sie ein Ticket suchen für eine Veranstaltung. Das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass wir hier nur eine begrenzte Anzahl an Angeboten haben. und man dann meint, schnell entscheiden zu müssen. Und dann tappt man vielleicht in die Falle, dass es zu teuer ist oder dass es vielleicht gar nicht irgendwie das Angebot ist, das man haben wollte. Und auch das ist sicherlich eine manipulative Gestaltung, hier diese Zeit und Mengendruck aufzubauen.
Also was mir schon persönlich auch wirklich passiert ist, und da gehe ich jetzt halt auch anders damit um, ist, dass ich zum Beispiel mich interessiert habe, was kostet denn der Flug nach Rom? Und dann habe ich mal nachgeguckt, aha, so und so viel, da die und die Optionen hätte ich, an dem Tag könnten wir reisen. Aber ich mache es nicht gleich fertig, also ich schließe nicht gleich ab, weil ich weiß ja noch gar nicht, klappt das wirklich, habe ich da Urlaub oder kann ich frei nehmen? Und wenn ich dann ein paar Tage später mit dem gleichen Endgerät wohlgemerkt, das nehme ich an, ich habe einfach mal auf dem Handy geguckt, wieder schaue, dann gucke da, sagt der Algorithmus, ja, du warst ja schon mal da, gell, du willst nach Rom und zwar an dem Tag, aber Pech, das ist jetzt teurer.
Ja, das ist mal so ein bisschen die Vermutung, ob da sozusagen so ein bisschen die Preispersonalisierung stattfindet und dass man dann eben feststellt, derjenige hat jetzt schon mal geschaut und dann kriegt er jetzt nochmal persönlich noch einen anderen Preis. Der Verdacht, der drängt sich immer wieder auf. So den richtigen Beweis hat man noch nicht dafür, dass das auch tatsächlich gemacht wird. Also manchmal kann es auch wirklich sein, dass jetzt dann halt möglicherweise in der Zwischenzeit schon einige Plätze wieder weg sind und sich dadurch halt sozusagen dynamisch die Preise angepasst haben. Aber man hat schon das Gefühl, dass da so ein bisschen gesteuert wird. Und sagen wir mal, technisch ist das sicherlich möglich. Ja. Ob das wirklich gemacht wird, weiß man nicht. Ich würde dann empfehlen, einfach auch mal von einem anderen Endgerät mal zu
genau,
schauen. Weil
genau.
Also hat man ja mehrere. Oder wirklich sozusagen die Cookies mal zu löschen. Weil dann hat man so Reset gemacht. Also von daher, das ist ja ohnehin mal eine Empfehlung, regelmäßig mal seine Cookies zu löschen, damit man da nicht immer wieder verfolgt wird.
Also ich finde, es sind nicht die großen, seriösen Fluggesellschaften, es sind eher die Billiglinien, die üblichen Verdächtigen, die ja auch immer ein bisschen in Clinch mit den Verbraucherzentralen liegen, weil sie sozusagen auch ihre Mitarbeiter auf Beutejagd schicken. Da geht ja, glaube ich, auch gerade die EU dagegen vor, wenn ich richtig informiert bin, dass die also quasi versuchen, beim Check-in zu schauen, ob sie ein Gepäckstück finden oder ein Handgepäck, das irgendwie einen halben Zentimeter größer ist und dann sagen, ja, du kannst aber nur mitfliegen, wenn du jetzt nochmal so und so viel drauf zahlst. Das ist ja so ein Streitpunkt. Also da ist schon viel, was glaube ich nicht ganz so in Ordnung ist. Man weiß es aber mittlerweile, wenn man ein bisschen gut informiert ist und man hat natürlich die Möglichkeit zu sagen, nein, ich gehe vielleicht zu einem Anbieter, der mir seriöser oder fairer vorkommt. Das ist natürlich auch immer eine Option, die man als Verbraucher hat.
Ja, natürlich. Also das ist, ich würde mal sagen, der Preis ist nicht mehr oder sollte nicht mehr der alleinige ausschlaggebende Grund sein für die erste Entscheidung, sondern wirklich eine gute Information, was kommen denn für Folgekosten? Was muss ich denn insgesamt zahlen? Was sind denn sonst noch für Leistungen dabei? Also dass man wirklich schaut, dass es günstig ist, aber nicht das Billigste unbedingt. Das ist das dann halt am wenigsten Ärger bereitet am Schluss. Also man muss sich leider wirklich mehr informieren, mehr schauen, kritischer sein, damit man dann halt wirklich ein gutes Angebot auswählt, weil das Billigste, ja, ich meine, so ein sehr billiger Flug, das kann sich auch nicht rechnen. Das ist dann klar, dass dann später noch weitere Kosten entstehen können. Und insofern ist es sicherlich transparenter, wenn man gleich schaut, was muss ich insgesamt zahlen und dann seine Ruhe hat im Nachgang. Diese Entscheidungen muss man sich im Vorfeld genau überlegen.
Ja, und ich glaube, auch da wollen ja die Verbraucherschützer in der EU gerade wieder einen Pfosten einhauen und sagen, es ist eigentlich festgeschrieben, dass jemand, der fliegt, auch mit einem Handgepäckstück befördert werden muss und alle, die sich da nicht konform verhalten, verstoßen eigentlich gegen geltendes EU-Recht. Also das wird man wahrscheinlich abwarten können, bis da dann jetzt doch vielleicht irgendwann auch eine Entscheidung kommt, eine gerichtliche.
Also ja, sicherlich. Da wird sich sicherlich noch einiges tun. Der Verbraucherschutz ist im Wandel und es passt sich natürlich auch immer den Gegebenheiten an, also dem, was sich Unternehmen einfallen lassen, wie sie sozusagen ihre Gewinne erhöhen können. es wird immer eine Frage der Transparenz am Schluss auch sein. Und mit Transparenz meine ich jetzt nicht, dass irgendwelche Informationen irgendwo stehen, die man nicht wahrnimmt, sondern echter Transparenz. Also, dass man wirklich eine Informiertheit der Verbraucher dann auch wirklich schafft, dass man dann halt auf dieser Basis gute Entscheidungen treffen kann, indem man halt gesamtheitlich weiß, was ist denn das Angebot, was muss ich zahlen, was erwartet mich und wie kann ich so auch die Angebote gut miteinander vergleichen.
Wir unterhalten uns gleich weiter. Bis hierhin vielen Dank. Unser Thema heute bei Habe die Ehre, ein wichtiges Thema, mit dem wir ja mehr oder weniger tagtäglich konfrontiert sind, auf jeden Fall immer dann, wenn wir uns im Internet bewegen. Es geht um Fake, um Manipulation, um Betrug und einfach die Frage, was können wir wirklich erkennen und wie können wir uns dagegen schützen? Wir haben gerade mit Tatjana Halm, unserer Verbraucherschützerin, über das Thema Dark Patterns gesprochen. Frau Halm, welche Branchen sozusagen sind denn besonders anfällig oder wo muss man denn besonders Obacht geben? Kann man das benennen?
Ja, so tendenziell. Am Schluss machen es natürlich alle, die Gewinne steigern wollen. Aber wir stellen schon fest, dass es sozusagen beim E-Commerce viel eingesetzt wird, also beim Online-Kauf einfach. Mhm. Aber auch bei Abo-Diensten, wo es dann darum geht, wirklich sozusagen diese Abo-Fallen auch zu haben. Bei sozialen Netzwerken kann man das auch nachvollziehen oder eben im Gaming-Bereich, also bei den Spielen und auch bei Glücksspielen kann man erkennen, dass man hier wirklich auch ganz gerne mal manipuliert wird.
Und da ist halt auch wieder das Thema, man kommt aus der Verpflichtung nicht raus, man hat was gekauft, was man nicht wollte oder man hat es länger gekauft, als man wollte. Das ist es dann immer im Prinzip, auf das läuft's raus, ne?
Ja, genau. Also entweder ist es halt der Kauf, den man so nicht wollte oder das Abo, das man so nicht wollte oder es ist eben die Datenpreisgabe, die man auch ganz unbewusst dann eben tätigt.
Die Risiken für den Verbraucher sind eben durch diese unbewussten Vertragsabschlüsse nicht nur das Geld, weil auf einmal fehlt da was, wird was abgebucht. Ich glaube, es belastet einen auch persönlich unter Umständen. Also das ärgert man sich mal. Also das ist psychisch, was mit einem macht, oder?
Ja, natürlich. Ich meine, gerade auch dieser Aspekt des Druckaufbaus, das macht ja was mit einem. Also das gibt einem ja auch nicht unbedingt das Vertrauen, jetzt die richtigste Entscheidung getroffen zu haben, sondern dass man irgendwie dazu gebracht worden ist, so schnell zu agieren und sich eben nicht ausreichend informiert zu haben. Das gibt einem ein ungutes Gefühl. Auch sozusagen das Wissen, und das ist ja wichtig, dass man weiß, dass man sich gegen Manipulation schützen muss. Aber es ist natürlich auch immer ein Misstrauen, das damit einhergeht. Auch das ist natürlich kein positives Gefühl. Das heißt, man wird durch diese Irreführung, durch diese Manipulation ja auch irgendwie immer unterbewusst sozusagen belastet. Und das ist natürlich für viele auch unangenehm und gibt eben einfach nicht das vertrauensvolle Gefühl, jetzt hier sich gut informieren zu können und sinnvolle und für einen positive Entscheidungen zu treffen.
Ja, und was ich auch wirklich ärgerlich und belastend finde, ist, dass die Daten, die man da bloßgibt, dass die einfach weitergegeben werden. Nur mal Idee, du interessierst dich vielleicht für eine Wanderhose, um mal ein Beispiel zu nennen. Und zack, auf einmal kommen in den nächsten Tagen Mails in dein Postfach, die du natürlich nicht bestellt hast, die du auch gar nicht angefordert hast, also auch von Firmen, auf deren Seiten du nicht unterwegs warst und die wissen aber genau, du interessierst dich fürs Thema Wandern, guck mal, was wir hier noch für dich haben. Und das hat schon ganz schön zugenommen mittlerweile.
Ja, es ist ja auch so einfach möglich und deswegen wird das natürlich auch gemacht. Und was damit einhergeht, was wir auch immer wieder so mitbekommen, ist natürlich, dass das jetzt mal Werbung ist, was bekommt man mit, aber es gibt einem natürlich auch dieses Gefühl, was passiert denn sonst noch mit meinen Daten? Wer hat denn sonst noch meine Daten? Und wovor viele Menschen Angst haben, ist natürlich, dass halt diese Daten missbräuchlich verwendet werden, dieser sogenannte Identitätsdiebstahl dann halt auch passiert, also dass halt irgendjemand anderer diese Daten jetzt nicht nur in Anführungsstrichen für Werbung benutzt, sondern halt auch wirklich die Identität annimmt, um einen dann auch noch wirklich auch nochmal finanziell zu schaden. Und Menschen berichten natürlich auch, das fühlt sich an, als ob jemand eingebrochen wäre bei einem zu Hause. Mhm. Also da wird es schon wirklich richtig persönlich. Und das ist natürlich auch sicherlich kein gutes Gefühl. Aber man muss sich eben damit auseinandersetzen, dass diese Gefahr immer besteht und dass man eben deswegen aufmerksam sein muss.
Ja, Schutz und Möglichkeiten. Was habe ich? Fangen wir erstmal mit dem Schutz an. Wie kann ich mich schützen? Schwierig.
Ja, also wir haben natürlich bei den Abos und bei den Käufen, die man jetzt so nicht tätigen wollte, im Internet, bei Online-Geschäften ja immer noch die Möglichkeit zu widerrufen. Also das sollte man dann auch nutzen, wenn man das Gefühl hat, oh, jetzt habe ich mich doch überrumpeln lassen, dann reagiere ich jetzt und löse mich doch von dem Vertrag. Beziehungsweise bei den Abos hat man ja auch die Möglichkeit zu kündigen. Davon sollte man auch Gebrauch machen. Das ist jetzt mal ganz faktisch sozusagen möglich. Ansonsten ist es natürlich wirklich wichtig, sich aufzuklären, sich zu informieren, also eine gewisse Medienkompetenz zu schaffen, um vorbereitet zu sein und um zu wissen, was so alles möglich ist, um die Geschäftsmodelle besser zu verstehen, um sich einfach besser zu wappnen. Das ist zwar schade, dass man sozusagen nicht vertrauensvoll einfach handeln kann, aber es ist natürlich wichtig, sich selbst zu schützen und deswegen ist es eben auch wichtig, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
Haben Sie das Gefühl, dass diese Botschaft schon bei den meisten eigentlich angekommen ist oder gilt es nach wie vor da, das zu machen, was wir gerade tun, wir beide, nämlich aufklären, ansprechen?
Also ich denke schon, dass es nach wie vor und immer wichtig sein wird, aufzuklären, anzusprechen, zu informieren, hinzuweisen. Das sind ja keine Themen, mit denen man sich gerne auseinandersetzt und das ist vielleicht immer wichtig, daran nochmal zu erinnern, weil man das vielleicht nicht so automatisiert in seinem Leben irgendwie integriert oder weil es auch immer wieder was Neues gibt, worauf man dann hinweisen sollte, um dafür das Bewusstsein dann zu schaffen, da aufmerksam zu sein. Ja, man ist ja im Internet eher flüchtig. Es ist ja alles so schnell und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass eine gewisse Aufmerksamkeit wichtig ist. Das ist ein bisschen lästig vielleicht auch mal, aber ich denke, die Gewohnheit führt dann auch irgendwann dazu, dass man das dann auch besser verinnerlicht.
Die Stichwort Medienkompetenz oder einfach der Umgang mit dem Netz muss natürlich zwingend auch in den Schulen besprochen werden. Wir diskutieren ja eigentlich gerade im Moment darüber, Handyverbot an der Schule, beziehungsweise auch ab wann dürfen Jugendliche sich eigentlich in diesem Netz Social Media bewegen. Das sind natürlich wichtige Themen, aber ich glaube auch ganz wichtig ist natürlich die Schulung schon von klein auf, weil die Kinder ja doch einfach damit in Berührung kommen, dass man sagt, schau mal, du darfst nicht alles glauben, was da steht. Schau mal, das ist eine echte Nachricht, das kannst du erkennen, weil, schau mal, da passiert Folgendes, wenn du da draufklickst. Tun wir da schon genug?
Ich fürchte nicht. Ich denke, da muss man noch mehr tun. Also diese Bildungsthematik ist sicherlich sehr, sehr wichtig, um ein Verständnis einfach dafür zu haben, was da passiert. Es ist ja nicht mehr so, dass man sozusagen Dinge einfach nutzen kann und jetzt nicht die technischen Hintergründe kennen muss, sondern man muss schon so ein bisschen Verständnis dafür haben, was so passiert und wie es so passiert und welche Geschäftsmodelle dahinter stecken, damit man es besser einordnen kann. Ist das jetzt eine echte Information? Soll ich hier manipuliert werden? Sind das Fakten? Sind das Meinungen? Also wie agieren wir miteinander? Mhm. Und das ist natürlich wichtig, hier ein Verständnis zu vermitteln, sicherlich auch sehr frühzeitig. Auch gerade bei jungen Menschen sehen wir natürlich auch im Social-Media-Bereich viele suchterzeugende Mechanismen. Ja. Wenn man sich jetzt mal so ein Social-Media wie Instagram, TikTok, Facebook anschaut, mit diesem endlosen Scrollen fällt es ja einem schwer, auch irgendwann mal sich da wieder rauszuziehen. Also man wird ja reingesogen in diesen Ablauf, weil es keine Unterbrechung gibt. Und das sind sicherlich Aspekte, die man berücksichtigen muss. Da muss man aufklären, sowohl die Eltern, wie diese Mechanismen funktionieren, wie man da entgegensteuern könnte. Natürlich aber auch die Kinder, die damit aufwachsen. Also da kann es, glaube ich, nicht zu viel Aufklärung und Bildungsaktivität geben.
Ja, und worüber wir immer wieder auch schon mal berichtet haben, ist, wenn Kinder oder Jugendliche, wie leicht es für sie ist, dann im Internet, im E-Commerce Sachen zu bestellen und dann werden die nach Hause geliefert und die Eltern stehen auf einmal da und sagen hoppala. Also ich finde es zum Beispiel schon schwierig beim Thema Alkohol. Also wenn du ein Online-Weinhändler, klar, die fragen am Anfang, bist du 18? Und wenn du sagst, ja, ich bin 18, ich glaube, dann ist das Thema eigentlich ziemlich schnell erledigt. Also das können die ja auch gar nicht nachprüfen. Auch schwierig.
Ja, da gibt es schon Mechanismen, dass man quasi dann sozusagen, wenn die Ware geliefert wird, dann den Ausweis zeigen muss. Also spätestens dann. Also bei haptischen Waren geht es ja sozusagen noch einigermaßen. Das war beispielsweise bei Spielen, die man dann früher so als Software bestellt hat und so in Diskettenform geliefert bekommen hat, musste man eben auch eine Altersverifizierung dann bei der Paketannahme dann abgeben. Das ist jetzt natürlich alles, was jetzt rein online, digital, als digitale Leistung sozusagen passiert, schwieriger. Das heißt, die Frage der Altersverifikation, also wie wird nachgewiesen, dass derjenige, der da jetzt dann halt handelt, auch wirklich volljährig ist, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und da muss viel, viel mehr gemacht werden, weil das reicht jetzt im Moment überhaupt nicht. Also so ein Dropdown-Menü, wo man dann einfach irgendeinen Jahrgang eingibt, das kann nicht reichen, um nachzuweisen, dass man 18 ist.
Ja.
Also
ja,
da ist Handlungsbedarf auf jeden Fall gegeben.
Ist das Thema bei der Politik angekommen? So grundsätzlich, was denken Sie?
Ja, das Thema gerade der Schutz von Jugendlichen und Minderjährigen ist auf jeden Fall angekommen. Das erlebt man jetzt gerade auch auf europäischer Ebene, die sich ja im Moment damit auseinandersetzt, neue verbraucherschützende Regelungen zu treffen, insbesondere im digitalen Bereich. Und da ist das Thema Jugendschutz ganz groß. Also das ist ein ganz großer Aufhänger, gerade mit diesen suchterzeugenden Mitteln, die in sozialen Netzwerken, Influencer-Marketing so festgestellt wird. Das ist ein ganz großes Thema. Und auch das Thema Altersverifikation ist auf der Agenda. Also ich erhoffe mir da durchaus Verbesserungen.
Mhm. Unser Thema heute: Betrug und Abzocke im Internet. Was wir gerade in jüngster Zeit erlebt haben, war wohl, liebe Frau Halm, dass viele Menschen Pakete oder halt Ware zugeschickt bekommen oder bekommen haben, die sie nie bestellt haben. Ja, was ist zu tun? Wie geht man damit um?
Also natürlich erstmal sich selbst hinterfragen, habe ich es wirklich nicht bestellt. Wenn man natürlich sich sicher ist, dass das nicht passiert ist, dann sollte man das natürlich, bevor man das Paket aufmacht, mal dokumentieren. Am besten auch mal filmen oder mit einem Zeugen dann dieses Paket aufmachen, um dann nochmal genau zu prüfen, was steckt denn dahinter, was ist denn überhaupt da drin, um sich so ein bisschen abzusichern. Aber ja, im Moment nennt sich das Phänomen wohl Brushing, auch wieder ein englischer Begriff. Und ja, man stellt fest, es gibt immer wieder was Neues.
Mhm. Und es ist so, dass dies, man kann misstrauisch werden, wenn man sieht, dass ein Paket keinen Absender hat. Das ist zum Beispiel schon so eine Sache, weil jeder seriöse Anbieter oder Händler hat einen Absender. Und wenn du siehst, da steht nichts drauf, dann muss man gleich schon mal wieder vorsichtig sein, weil du kannst es natürlich auch nicht einfach zurückschicken. Sonst kannst du sagen, ja, Annahme verweigern, Firma XY, ich habe nichts bestellt, das nehme ich gar nicht an, das kriegen die gleich wieder. Kannst du in dem Fall natürlich nicht, weil es ist ja nichts drauf. Also das ist schon, glaube ich, auch ein Hinweis, wenn da kein Absender drauf ist,
Ja, natürlich. Also ich meine, wie gesagt, erstmal selbst überlegen, habe ich was bestellt oder nicht. Wenn da kein
oder ein Familienmitglied,
ist,
muss man mal rumfragen.
Genau, ne? Das muss man dann immer rumfragen. Deswegen meine ich ja, lieber auf Nummer sicher gehen und mal erkundigen im eigenen Haushalt. Aber wenn wirklich keiner was bestellt hat, ist man an sich schon eigentlich auf der sicheren Seite. Es gibt eine gesetzliche Regelung, die besagt, unbestellte Ware ist sozusagen unproblematisch für den Verbraucher. Da muss man eigentlich gar nichts machen. Aber um sich ein bisschen abzusichern, weil man ja nicht weiß, was dahinter steckt, ist es sicherlich sinnvoll, das zu dokumentieren, um dann nochmal nachzuschauen, was ist denn drin. Weil man ja nicht weiß, hat da jetzt irgendjemand in meinem Namen was gekauft, kriege ich vielleicht auch noch so ein bisschen Stress oder nicht. Und insofern ist das sicherlich kein Fehler, da jetzt dann halt das Ganze auch mal nochmal aufzuzeichnen und zu schauen, was steckt denn überhaupt drin im Paket und was soll ich da vermeintlich bestellt haben.
Wobei ich den Sinn dahinter nicht ganz verstehe, also von der Betrügerseite aus. Also wenn ich eine Ware nicht bestellt habe, dann werde ich nicht dafür zahlen. Dann denke ich mir, okay, was wollen die von mir? Also worauf setzen die? Auf die Gutmütigkeit, auf die, Entschuldigung, Dummheit mancher Menschen? Also warum machen die das?
Also früher war es ja, das ist ja kein neues Phänomen, dass Ware einfach zugesendet wird. Früher war es ja wirklich sozusagen, glaube ich, ein bisschen so mit der Verunsicherung der Menschen arbeiten, die dann doch bezahlen, weil sie sich nicht sicher waren. Und wahrscheinlich haben dann genug gezahlt, dass es sich gelohnt hat. Jetzt bei diesem neuen Phänomen geht es ja eher darum, dass man mit diesen Bestellungen einfach Käufe fingiert, vermeintlich offizielle Käufe. Und mit diesen vermeintlich offiziellen Käufen kann man dann Kundenbewertungen vornehmen. Also das heißt, es hätte ja jemand was bestellt, die Ware ist zugestellt worden und damit kann man eben nachweisen, es hätte einen Kauf gegeben. Und auf vielen Plattformen ist es so, dass man diesen Nachweis bringen muss, um eine Kundenbewertung durchführen zu dürfen. Und damit kann man eben einen Nachweis fingieren. Und da sieht man
das
mal,
heißt,
wie wichtig es ist.
Ich darf nochmal sagen, es heißt also, die würden zum Beispiel sagen, schon 2000 Mal gekauft. Also wenn, und dann, obwohl das gar nicht stattgefunden hat, weil sie ja 2000 Mal die Ware geliefert haben. Und damit gibt es wieder den anderen Vertrauen, die da drauf schauen und sagen, ah ja, die haben, da gab es ja schon 2000 Käufe, scheint ja alles in Ordnung zu sein.
Genau, und es muss ja auch noch nicht mal sozusagen die Ware, die bewertet werden soll, im Karton sein. Es ist ja völlig gleichgültig, was verschickt worden ist. Es ist halt was verschickt worden. Und ist dann natürlich wahrscheinlich viel, viel wertloser als das, womit dann ein verifizierter Kauf nachgewiesen werden soll, um eine Kundenbewertung vorzunehmen. Das zeigt uns aber, wie wichtig es ist und wie erfinderisch, muss man Anbieter sind, um zu diesen Bewertungen zu kommen. Also da ist ja auch das System der Kundenbewertungen ja auch irgendwie kritisch zu beurteilen, wenn so viel schon kriminelle Energie eigentlich aufgebracht wird, um halt Kundenbewertungen zu generieren.
Ja, bis hierhin vielen Dank. Nach den 11 Uhr Nachrichten unterhalten wir uns über Deepfakes und KI. Dankeschön.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie. Das Internet ist ja aus unserem Alltag nimmer wegzudenken. Aber immer häufiger gibt's Manipulationen, die unser Verhalten und unsere Entscheidungen beeinflussen und Betrüger, die einfach schlicht an unser Geld wollen. Wie wir uns besser schützen, wie wir das erkennen können, das erklärt uns heute Tatjana Halm von der Verbraucherzentrale in Bayern. Wir sprechen gleich ein wichtiges Thema an, nämlich Deepfakes, was das ist, wo es vorkommt und wie wir es erkennen können. Das Internet wird immer raffinierter, wenn man so sagen will, zumindest wenn es um Inhalte geht, die so nicht stimmen, die uns etwas Falsches vorspiegeln, die uns falsche Informationen geben oder die eben mit Hilfe von betrügerischen Inhalten an unser Geld wollen. Und da hat die KI natürlich einiges verschlimmert, wenn man das so auf diesen Punkt bringen darf, liebe Frau Halm, stimmt's?
Ja, leider. Also die KI hat natürlich Möglichkeiten geschaffen, die natürlich auch missbräuchlich eingesetzt und verwendet werden. Also das heißt, hier haben wir natürlich neue und weitere Manipulationsmöglichkeiten.
Zum Beispiel Deepfakes. Es ist ein Fachausdruck, das nennt man so. Was versteht man denn darunter? Erklär mal das doch nochmal. Was ist ein Deepfake?
Also um es mal einfach zu formulieren, es sind beispielsweise von KI generierte Bilder, oder Videos oder auch Audiodateien, die realistisch wirken, die aber so manipuliert sind, dass beispielsweise auf dem das Gesicht ausgetauscht wurde oder die Stimme so verändert wurde, dass sie wie eine andere klingt. Und das hat natürlich das Ziel, dass die Menschen getäuscht werden sollen und die Nutzer dadurch manipuliert werden sollen.
Da gibt's auch gefälschte Promi-Videos, zum Beispiel leider gern genommen Nacktaufnahmen, die natürlich so nie stattgefunden haben. Und da werden auch sehr prominente Persönlichkeiten da sozusagen Opfer von diesen Sachen.
Ja, das ist natürlich ganz schlimm, wenn dann quasi Gesichter von Prominenten in einen pornografischen Kontext gebracht werden und hier erpresst werden soll oder damit betrogen werden soll. Das ist für die Betroffenen natürlich ganz, ganz schlimm, sich dagegen zu erwehren und da auch sozusagen mit den Reaktionen dann umzugehen. Aber es ist jetzt nicht nur in diesem Kontext, es ist auch, dass beispielsweise Promi-Videos oder Promi-Gesichter verwendet werden, um Werbung damit zu machen, die vermeintlich dann für Produkte werben, für die sie gar nicht werben wollen. Das ist beispielsweise Barbara Schöneberger, war ein ganz bekanntes Beispiel, eines der ersten, das so ein bisschen prominenter auch im Netz kursierte, die vermeintliche Abnehmtabletten genommen hätte. Sie hat dann selber auf ihre Seite dann darauf hingewiesen, dass sie damit gar nichts zu tun hat. Aber es schafft natürlich Vertrauen, wenn dann auf einmal Vergleichsbilder von Prominenten entstehen und sie hätte dann halt 7 Kilo abgenommen mit diesen Drops oder was es da war. Das ist natürlich dann auch gar nicht erstmal sofort erkennbar.
Oder Anlagetipps, glaube ich, wurden auch schon gegeben im Namen eines Prominenten, der gesagt hat, da könnt ihr euer Geld investieren, da ist es super. Also da ist alles möglich, leider. Muss man wirklich sagen, es ist alles möglich.
Ja, es ist leider alles möglich und es beeinflusst natürlich den Menschen, weil hier vermeintlich ein Vertrauen geschaffen wird, bestimmte Erfahrungen dann ja auch vermeintlich wiedergegeben werden. Und das führt aber dazu, dass halt der beschriebene Vertrauensverlust, von dem ich ja in der ersten Stunde schon gesprochen hatte, hierdurch natürlich noch viel mehr verstärkt wird, wenn man nicht mal mehr in Bilder oder in Stimmen vertrauen darf. Und das ist natürlich ganz dramatisch, die Entwicklung.
Ja, oder was auch schlimm wäre, wenn du zum Beispiel, um nochmal bei den angesprochenen Nacktaufnahmen zu bleiben, wenn du das zum Beispiel jetzt nicht, das muss ja nicht nur Prominenten passieren, das kann ja auch jemand von uns sein. Und also, dass eine junge Frau damit zum Beispiel erpresst wird, dass man sagt, schau mal, das haben wir hier von dir. Und wenn du nicht das oder jenes tust oder dich so und so verhältst, dann stellen wir das ins Netz. Und dann muss sie ja erstmal beweisen, ich bin das nicht, ne? Und das ist ganz furchtbar. Also finde
also
ich ganz schlimm.
Also das ist ganz, ganz schrecklich. Das ist auch sicherlich bei Jugendlichen und jungen Menschen auch ganz dramatisch, was man da alles mitmachen kann. Es ist auch vor allen Dingen so einfach. Es gibt überhaupt gar keine großen Probleme, das technisch umzusetzen. Also das heißt, hier ist Tür und Tor geöffnet, um für alle möglichen missbräuchlichen Zwecke das dann einzusetzen. Und es geht auch ganz, ganz schnell. Und die Möglichkeiten von Manipulation in der Werbung bis hin wirklich zu Straftaten, muss man ja sagen, ja, sind immens. Und was halt sozusagen das Audio-Deepfake angeht, also wo man mit relativ kurzen Stimmen Sequenzen dann selber diese Stimme sich zuordnen kann. Also das heißt, wenn ich jetzt sprechen würde, könnte ich mit ihrer Stimme auch sprechen. Das ist natürlich auch im privaten Kontext dann schon eine Herausforderung dann zu erkennen, ist das jetzt wirklich mein Kind, mit dem ich rede oder nicht? Und ja, haben wir schon auch Informationen bekommen, dass es da Probleme gibt.
Gibt es ja auch schon die ersten Fälle, dass Leute angerufen werden und das sind ja diese Enkeltrick-Betrüger, sagen wir mal dazu, die also mit irgendwelchen Schockanrufen, die vortäuschen, Neffe, Nichte, Sohn, Enkel, wie auch immer, ist in der Notlage und sie müssen Geld zahlen, damit der jetzt nicht ins Gefängnis kommt oder auf Kaution frei bleiben darf etc. Auch da wissen wir ja, dass es schon vorgekommen ist, dass die Stimme, die sie da gehört haben, natürlich nicht der Sohn oder die Tochter oder das Enkelkind war, dass es aber so gebaut war oder so klang und dass es ganz leicht möglich ist mittlerweile. Und das ist echt erschreckend.
Ja, also das ist wirklich, ich habe es für mich so Enkeltrick 2.0 genannt. Es ist wirklich sozusagen eine neue Qualität. Weil hier die eigene Stimme des Kindes ja einen dann betrügerisch versucht, dann zum Geld zu manipulieren. Aber da würde ich gern so einen Tipp mitgeben, dass man wirklich in der Familie schon jetzt darüber spricht, weil man muss da gewappnet sein, dass sowas passieren kann. Und wenn so ein Anruf kommt, ist man natürlich erstmal in einer Notsituation, weil es ja um das eigene Kind geht, das einen Unfall hatte, das irgendwie in einer Notlage ist. Und es gibt so die Möglichkeit natürlich auch so mit einem Stichwort oder mit einem Codewort zu arbeiten. Also dass man sich wirklich auf so eine Situation vorbereitet, um dann in dieser Situation wirklich eine bestimmte Frage zu stellen, bist du es wirklich, ja. Weil wie hieß denn damals dein Kuscheltier oder was weiß ich was, ja. Um sich so ein bisschen zu schützen, kann das wirklich echt sein oder nicht? Leider, muss ich sagen, ist sowas notwendig.
Ja, und wir haben es so besprochen, dass ich zu meiner Tochter gesagt habe, wenn du mich anrufen würdest, weil dir was ganz Schreckliches passiert ist und du würdest ins Telefon weinen, natürlich setzt man da im Kopf, setzt das Hirn eigentlich erst einmal aus. Ich würde immer sagen, leg auf, ich ruf dich zurück. Immer. Sag ich, ich würde dich immer zurückrufen auf deinem Handy.
Das ist auch eine Möglichkeit. Also wie gesagt, es ist wichtig, auf jeden Fall darüber vorher zu sprechen, ja. Um sich da irgendwie eine Strategie zu überlegen, dass man dann in dieser Situation sich irgendwie schützen kann oder sich absichert, dass das wirklich jetzt sozusagen das eigene Kind ist oder das eigene Enkelkind ist, dass man dann halt eine Reaktion schon mal vereinbart hat. Weil wenn man erstmal in diese Situation kommt, ohne vorher was besprochen zu haben, wie Sie gesagt haben, da setzt das Hirn dann aus, da ist man auf Funktionieren getrimmt. Ich muss meinem Kind helfen. Dann ist vielleicht auch jetzt nicht unbedingt die Strategie das, was man sich dann überlegt.
Da haben wir übrigens was, Gott sei Dank auch gibt's mal was Nettes dazu zu berichten. Wir haben vor ein paar Tagen über einen Betrugsfall berichtet, der natürlich dann nicht funktioniert hat. Und das war tatsächlich so, dass der Senior, der da über den Tisch gezogen werden sollte und dazu gebracht werden sollte, Geld oder Münzen oder irgendwas abzugeben, der hat den Betrüger ausgelacht, weil er gesagt hat, das bist nicht du. Du bist kein echter, du bist ein Betrüger, weil mein Enkelkind, das redet nämlich Borisch. Der hat gesagt, der redet bayerisch. Ja, wirklich wahr, ist so passiert. Gesagt, du redest bayerischen Dialekt, der redet bayerischen Dialekt und du kannst es nicht. Also bist du es auch nicht. Der hat den sauber abblitzen lassen. Das ist natürlich wunderbar.
Das ist wirklich wunderbar. Das gibt es dann natürlich auch. Also ich hatte ein Erlebnis von einem Kollegen, der dann mitgeteilt hatte, also er hätte einen Autounfall gehabt und dann haben die Eltern dann gesagt, das kannst nicht du sein, weil mein Sohn hat gar keinen Führerschein, hat er nie gemacht, er fährt gar kein Auto. Da hat sich es natürlich auch glücklich aufgelöst gehabt, dass das dann gar nicht funktionieren konnte. Aber leider ist es halt nicht immer so glücklich. Deswegen glaube ich aber auch, dass eben diese Aufklärung, dieses Informieren, dass sowas da sein kann, eben auch hilft, sich vorzubereiten und dann nicht ganz so überrumpelt zu werden, sondern wirklich sozusagen einen in dem Moment auch mal innehalten lässt, kann das wirklich sein oder nicht. Man ist nicht alleine. Ich glaube, das ist immer so ganz wichtig für sich festzustellen. Ja. Ich bin ja nicht die Einzige, die jetzt hier irgendwie reingelegt werden soll, sondern das passiert ganz vielen und es ist auch schon ganz vielen passiert. Und deswegen ist das ganz wichtig, dass man da sich dessen bewusst wird, informieren, aufklären und dann kann man sich besser wappnen.
Also wie gesagt, wenn es um gefakte Stimmen geht, dass man einfach gewappnet ist, dass man mit seinen Angehörigen, mit seinen Kindern, Enkeln, dass man das jetzt wirklich in Ruhe bespricht, wenn man gerade mal beim Kaffee zusammensitzt, wie auch immer, sagt man, hört's mal zu, wenn da was wäre und mich würde jemand anrufen, eben Codewort vereinbaren, ich frag dich nach dem und dem, also etwas, was dann wirklich nur das Kind oder der Betreffende wissen kann. Oder eben, ich sage immer, leg auf, ich rufe dich an, ich rufe dich selber zurück. Das haben auch schon die ein oder anderen gemacht, dass sie dann aufgelegt haben und ihre Tochter oder Sohn angerufen und der saß ganz normal am Schreibtisch und hat gearbeitet. Jetzt gehen wir mal nochmal auf das Thema Bild, also Video oder Bilder oder Fotos, die gefaked sind. Das ist ja noch mehr die Realität täglich im Netz. Wie kann man das erkennen? Gibt es da Hinweise, auch wenn man jetzt kein Hobbyfotograf ist, der sich da gut auskennt, dass man sagt, schau mal da oder der Hintergrund oder guck mal die Augenbewegung. Wie kann man das ein bisschen für sich klarer definieren, worauf man achten muss?
Also noch gibt es sicherlich so ein paar Punkte, dass dann, wenn das Programm nicht ganz so professionell auch war vielleicht oder wenn man es schnell und flüchtig gemacht hat, dass man wirklich erkennen kann, dass vielleicht noch irgendwie an den Körperteilen nicht alles stimmt beispielsweise. Mhm. Oder dass halt irgendwelche Gesichtsausdrücke nicht ganz authentisch aussehen. Oder bei Videos, dass die Bewegungen doch irgendwie auffällig sind und nicht natürlich wirken. Also da gibt es noch sozusagen Indizien, wenn oder beim Video beispielsweise, wenn halt die Lippen und die Stimme nicht eins zu eins übereinander sind oder die Augen sich komisch bewegen und in komische Richtungen gehen oder Schatten möglicherweise nicht ganz passen. Also das heißt, es gibt schon noch Indizien, dass man, wenn man genau hinschaut, das erkennen kann.
Ich glaube, auch der Hintergrund spielt eine Rolle tatsächlich, dass man zum Beispiel sagt, wenn da jemand vor Grün steht und da ist, also auch da könnte man eben mit Schattenfall etc. das manchmal ganz gut sehen.
Ja, genau. Also da gibt es sozusagen der zweite Blick. Also wir hatten es vorhin mit den Cookie-Bannern, wo der zweite Klick sich lohnt und hier lohnt sich der zweite Blick, dass man da halt wirklich irgendwie genauer hinschauen kann, passt das oder passt das nicht. Das Thema ist natürlich immer, überhaupt darauf zu kommen, hinzuschauen, weil das ist ja sozusagen schon nochmal ein bisschen detektivische Arbeit. Aber genau das ist das, was wir meinten mit der Medienkompetenz. Man muss mehr hinterfragen, ist das echt oder ist das nicht echt? Passt der Kontext? Kann es sein, dass dieser Promi wirklich jetzt für sowas wirbt? Ist das logisch? Also es ist ja noch viel mehr als sozusagen hinzuschauen, passt das Bild, sondern man muss sozusagen den ganzen Zusammenhang sich mal überlegen, ob das dann wirklich irgendwie sinnvoll ist und ob das dann halt irgendwie auch nachvollziehbar ist. Und in dieser Gesamtschau ist es dann wichtig, natürlich zu recherchieren und zu hinterfragen und gegebenenfalls dann wirklich auch mal im Netz zu gucken, kann es sein oder hat derjenige vielleicht schon ein Statement abgegeben, dass das gar nicht stimmt. Ja, aber es bleibt leider nichts anderes übrig, als da wirklich nochmal einen zweiten Blick drauf zu werfen und vielleicht nochmal nachzuschauen.
Also und machen wir uns nichts vor, die KI wird immer besser. Es wird alles immer perfekter werden. Auch die Betrugsmaschen werden immer perfekter werden. Gibt's denn keine Tools? Also irgendwelche Schutzmaßnahmen, die man bei sich installieren kann? Also quasi so eine, ja, so wie eine Virenerkennung.
Also es gibt schon so KI-Detektoren, die man eventuell nutzen könnte, oder es gibt auch so Fact-Checking-Seiten, die man dann anschauen kann. Das ist ja so immer so dieses Katz-und-Maus-Spiel. Es gibt eine Technologie, die wird missbräuchlich verwendet, und dann gibt es eine Technologie, die dagegen wirkt. Und das ist sozusagen das Ping-Pong-Spiel, in dem wir uns gerade befinden. Also insofern lohnt es sich natürlich auch hier danach mal zu schauen, wie kann ich mich gegebenenfalls durch technologische Tools dann gegen KI-Manipulation wehren.
Also, Augen auf, mehr denn je. Es wird uns abverlangt werden. Und wie gesagt, ich bin ganz fester Meinung und ich denke viele andere auch, vor allem unsere Kinder und Jugendlichen müssen schon in der Schule mit diesen Themen sehr in Berührung kommen, damit sie wissen, was auf sie zukommt. Dann sprechen wir jetzt noch über die Rolle von Algorithmen in KI und Social Media. Was macht denn der Algorithmus? Warum ist es auch so ein bisschen ein Schlawiner?
Ja, weil man gar nicht so genau weiß, was der Algorithmus eigentlich macht. Also das
er kennt uns auf jeden Fall. Er kennt uns. Mehr als uns lieb ist.
Genau. Zu sehr. Das ist richtig. Mhm. Also das heißt, der Algorithmus hängt natürlich immer von dem Betreiber ab, der den Algorithmus natürlich erstellt. Aber er ermittelt ja Wahrscheinlichkeiten und er beurteilt und bewertet uns und er personalisiert quasi die Inhalte, die wir zu sehen bekommen, er personalisiert die Empfehlungen und die Werbung, die wir zu sehen bekommen. Also das heißt, wir als Menschen werden bewertet und anhand dieser Bewertung werden uns dann bestimmte entweder Informationen oder Inhalte angezeigt oder wir kennen es ja eigentlich auch von der Schufa, die dann halt irgendwie auch sagt, wie kreditwürdig wir sind. Und das heißt, es gibt hier Berechnungsgrundlagen, die dann zu einem Schluss kommen, von dem wir aber nicht wissen, wie berechnen Sie, was berechnen Sie und wie ist der Schluss zu beurteilen?
Also die schließen zum Beispiel aus unserem Kaufverhalten, schließen die auf unser Alter, auf unsere Hautfarbe, auch auf unsere politische Einstellung unter Umständen und benutzen das, um das zu ihren Zwecken auszuwerten. Das, also es gibt ein richtig böses Beispiel, was, glaube ich, auch deutlich macht, was da im Hintergrund dann eben passiert. Man weiß heute, dass bei der Brexit-Entscheidung, als die Großbritannien damals abgestimmt hat, bleiben wir in der EU oder gehen wir raus, dass die russischen Trolle den vor allem älteren Briten Informationen aufs Handy oder ins Netz gespielt haben, die EU will euren Teekessel verbieten. Die sagen, Teekessel geht nicht. Zu viel Strom oder was weiß ich. Die haben das geglaubt. Also da wurde eine Meinung gemacht gegen die EU. Das war unglaublich. Das wissen wir heute im Nachgang. Und natürlich wissen wir, wie Wahlen generell davon beeinflusst werden. Also es ist eine Sache natürlich, ob wir sagen, okay, ich interessiere mich fürs Wandern und jetzt kommen hier die Wanderschuhe. Oder ob wirklich politische Meinungsbildung durch den Algorithmus betrieben wird. Das muss man ganz klar sagen.
Also da gebe ich Ihnen vollkommen recht, dass der Mechanismus ist der gleiche. Ein vermeintliches Interesse, das der Nutzer hat, wird durch den Algorithmus noch verstärkt in der Wahrnehmung. Also das heißt, ich interessiere mich jetzt für Wanderschuhe oder für diese Musik oder für dieses Konzert und ich werde dann halt dauernd von dieser Art von Interesse weiterhin informiert. Ich kriege weiterhin diese Inhalte angezeigt, weil es ja letztendlich darum geht, dass ich so lange wie möglich auf diesem Medium bleibe, um so viele Informationen wie möglich preiszugeben, um mich sozusagen so gut wie möglich zu kennen. Und am Schluss, das eigentliche Ziel geht es ja wirklich darum, dieser sozialen Medien in erster Linie Werbeplätze zu verkaufen, also mehr Werbung anzuzeigen, weil das ist ja das Geschäftsmodell, dass man anhand dessen dann ja Geld gekriegt. Und je erfolgreicher die Werbung geschaltet werden kann, je zielgerichteter sie mich trifft und je eher ich dann kaufe, umso besser natürlich für das Medium. Aber man kann es natürlich auch in anderer Richtung manipulativ einsetzen, wenn man eben jemanden zu einer Meinung bringen will, also nicht zu einem Kauf, sondern zu einer Meinung bringen will, zu einer Wahrnehmung bringen will. Und das ist das, was wir jetzt auch immer so Blase nennen. Man befindet sich dann in einer Blase und das ist dann die Wahrnehmung, weil man ja immer wieder nur das Gleiche angezeigt bekommt, was einen vermeintlich interessiert. Und die Vielfalt von Meinungen oder andere Meinungen oder andere Fakten, es geht ja auch um Fakten, es geht ja auch wirklich darum, ist das wahr oder ist das nicht wahr, werden dadurch in den Hintergrund gebracht. Und insofern ist der Zugang zu vielfältiger Information, egal jetzt in welcher Hinsicht, dadurch extrem eingeschränkt. Und das ist natürlich gefährlich.
Ist absolut gefährlich, ist auch demokratiegefährdend, wie wir mittlerweile wissen. Und es erschreckt ja immer wieder, dass man, wenn man konfrontiert ist, auch mit der Meinung von rechtspopulistischen Wählern, egal in welchem Land, dass man denkt, hä, was passiert denn da im Kopf? Ja, da passiert Folgendes, dass, wie Sie schildern, einfach die sich in ihrer Bubble bewegen, die bekommen ja gar keine anderen Meinungen mehr zu lesen und zu hören, als die, die ihr Weltbild widerspiegeln. Und das macht es halt so brandgefährlich.
Es wird halt zur Wahrheit und dadurch haben wir natürlich unterschiedlichste Wahrheiten, was es ja eigentlich gar nicht geben kann, aber es ist sozusagen von der Wahrnehmung her und da ist es natürlich schwierig, einen Konsens oder eine Ebene zu finden, in der man auf der man dann wieder gut miteinander sprechen kann, weil das ja so auseinanderdriftet. Und das ist sicherlich ein Risiko durch diese Algorithmen, dass es zu einer Verzerrung der Wahrnehmung kommt. Und deswegen ist es nicht nur die Kaufentscheidung, die hier beeinflusst wird, sondern es geht wirklich in Richtung Meinungen oder auch sozusagen um die Diskussion, was ist denn wirklich Fakt?
Man müsste eigentlich die Plattformen ja ein bisschen mehr auf die Ethik verpflichten, dass sie, was könnte da helfen, was könnte man da tun? Also müssen die offenlegen, also erst schon mal offenlegen, wer dahinter steckt. Das wäre zum Beispiel schon mal eine Sache, dass man immer weiß, wer spricht denn da gerade mit mir oder von welcher Seite kommt denn das. Es ist alles ein bisschen zu intransparent geworden. Oder vieles, nicht alles, wollen wir nicht verallgemeinern. Vieles ist zu intransparent geworden. Und man hat nicht so richtig Handhabe dagegen. Man sieht ja, dass die EU zum Beispiel ja auch immer wieder mal den großen Tech-Konzernen in Amerika eine Strafe androht, weil sie sagt, ihr verhaltet euch hier nicht korrekt und ihr verhaltet euch da nicht korrekt. Und was passiert? Herr Trump schwingt die Zollkeule. Da hat man natürlich wenig Chancen, dass man was verändert, ne? Muss man schon auch ehrlich sagen.
Ja, also es wird ja auf EU-Ebene schon wirklich viel getan. Wir haben ja die großen Regulierungen jetzt gehabt mit dem Digital Services Act und Digital Markets Act, bei der es schon darum ging, dass die Plattformen etwas mehr in die Verantwortung genommen werden. Aber das Thema Algorithmus, Empfehlungsalgorithmus, wo es ja wirklich sozusagen darum geht, was wird mir angezeigt in den sozialen Netzwerken, wie werde ich da so in eine Richtung dann dadurch auch gebracht? Das ist noch nicht so richtig erfolgreich angegangen worden, meines Erachtens. Also da ist sicherlich noch Nachbesserungsbedarf da, weil es geht ja nicht nur darum, was habe ich gekauft. Am Schluss geht es ja darum, ich habe ja vorhin gesagt, bei den sozialen Netzwerken ist man ja dauernd irgendwie mit irgendwelchen Videos am Anschauen und das geht ganz schnell und man ist ganz lang drin. Und da geht es ja schon darum, wie lang schaue ich mir welches Video an? Also wo bleibe ich mal hängen? Und das ist ja noch nicht mal vielleicht unbedingt mein persönliches Interesse. Vielleicht ruft mich auch in der Zeit jemand an und oder jemand spricht mit mir und deswegen bleibe ich länger da hängen. Das ist ja alles nicht wirklich echt. Und das wird aber verwendet, um mir dann genau das, was ich mir einmal angeschaut habe, dann immer wieder anzuschauen. Ich habe mir mal Stuhl-Yoga angeguckt, weil ich mir dachte, was ist denn um Himmels Willen Stuhl-Yoga?
Was ist denn das? Sie wollten es einfach mal wissen. Manchmal will man ja Sachen auch einfach bloß mal wissen, ja. Und dann sind sie überschüttet worden mit Angeboten für, hier kannst du einen Kurs buchen.
Ja, klar. Genau. Ja. Das ging wochenlang, habe ich dann Stuhl-Yoga-Videos angezeigt bekommen und habe mir gedacht, also das nervt jetzt auch. Aber so läuft das dann. Und wenn man so das nicht hinterfragt,
was können wir tun? Sein. Auch da die Frage, wie kann ich mich, also wir sind transparent im Netz. Jeder, der im Netz unterwegs ist, der auch ab und zu mal was einkauft, ist leider ein bisschen das offene Buch. 2-3 konkrete Tipps von Ihnen, was ist zu tun? Also wie kann ich für mich einfach Vorsorge treffen? Bah, schwierig.
Also, es ist schwierig, aber wichtig ist sicherlich, so weit wie möglich Tracking auszuschließen beispielsweise. Das kann man an den Endgeräten machen, dass man diese ganzen Werbeverfolgungsmechanismen dann schon mal ausschließt. Man kann Cookies zwischendurch auch immer mal wieder löschen. Das sind ganz faktische Dinge, die man machen kann. Die kann ich auch empfehlen. Und dann muss man wirklich auch mal gucken, dass man sich auch in der Folge so ein bisschen mit den Passwörtern, damit man dann halt irgendwie in dem Kontext dann halt auch nochmal sicherer ist und nicht missbräuchlich irgendwas verwendet werden kann, mit den Passwörtern, Zwei-Faktor-Authentifizierung, alles mal einrichtet, damit man insgesamt mal etwas mehr Schutz hat. Aber vor dieser Manipulation hilft leider auch, vor allen Dingen kritisches Hinterfragen. Auch hier ist wieder wichtig zu wissen, dass es so funktioniert, zu wissen, dass man jetzt sozusagen das, was man angezeigt bekommt in sozialen Netzwerken, dass das einfach nur ein Auszug ist auf dem, was ich schon angeschaut habe. Also, dass ich mich sozusagen immer wieder nur selbst bestätige und vielleicht dann doch mal bei einem Video hängen bleiben, das einen gar nicht interessiert, um sozusagen dieses soziale Medium mal ein bisschen in die Irre zu führen. Aber das muss einem klar sein. Am besten ist zwischendurch mal Pause machen und einfach auf anderen Kanälen sich auch noch anderweitig informieren, um eine Vielfalt an Informationen zu bekommen, um sich dann auf dieser Basis eine Meinung zu bilden.
Absolut. Und ich empfehle in dem Zusammenhang, da darf ich vielleicht ein bisschen Eigenwerbung machen. Ich glaube, wenn man bei den öffentlich-rechtlichen Sendern unterwegs ist, sowohl in den Radio- als auch in den Fernsehprogrammen, man bekommt die seriöse Information auch wie in den seriösen Qualitätsmedien. Und da halten wir schon auch immer ein bisschen die Fahne hoch und sagen, wir sind leider oder Gott sei Dank, je nachdem, wichtiger geworden denn je. Um eben dem entgegenzuwirken, dem Ganzen.
Das ist richtig. Und es gibt auch daneben ja auch noch so Faktenchecker-Seiten, die kann man sich auch selber in den sozialen Netzwerken nochmal als als einrichten, dass man denen folgt und da mal auch mal immer gegen steuern und da auch noch mal nachschauen. Weil es gibt viele, die natürlich sehr viel Zeit auch investieren, um Fakten zu überprüfen, um zu gucken, kann das sein. Und das kann einen einfach auch noch mal so ein bisschen erden, da noch mal nachzuschauen.
Und wir plädieren einmal mehr für den gesunden Menschenverstand, richtig?
Es hilft nichts, ja.
Liebe Frau Halm, wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie uns da ein bisschen in die Abgründe, sage ich jetzt mal, des Internets hineingeführt haben. Also wir wollen es nicht verteufeln, es hilft uns viel in vielen Lebenssituationen, aber um eben sowohl Manipulation als auch Betrug, wenn möglich, aus dem Weg zu gehen, muss man einfach sich ein bisschen die Sachlage bewusst machen, die Augen offen halten, erstmal genau hinschauen und ab und zu mal nachdenken, bevor man wo draufklickt. Ich danke Ihnen vielmals. Es war wieder sehr interessant. Dankeschön.
Danke auch.